ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute am Freitagvormittag mit Jagoda Marinic. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie machen so viel. Sie sind Journalistin, Politikwissenschaftlerin, preisgekrönte Schriftstellerin, haben jahrelang das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg aufgebaut, 11 Jahre geleitet, jetzt das Internationale Literaturfestival, moderieren im Fernsehen, Podcasts, schreiben Bücher. Was bedeuten Ihnen Fragen?
Oh, Fragen. Ich liebe Fragen. Ja, ich liebe Fragen stellen, ich liebe Fragen gestellt kriegen. Es ist so, es gibt ja von Rilke, ich lebe mein Leben in konzentrischen Kreisen. Ich habe immer das Gefühl, dass Fragen der Weg sind, wie wir uns annähern. Und manchmal erfahre ich über Menschen fast mehr durch die Art, wie sie fragen, als durch die Art, wie sie antworten.
Ha, das klingt so, als seien Fragen fast wichtiger für Sie als die Antworten.
Ja, weil die Frage gebiert ja schon die Antwort. Also ich sehe das so ganz im Dialog, ja, so wie sokratische Dialoge. So, ich sehe immer zwei Menschen, die gehen und eigentlich schieben sie ja einen Inhalt so in die Welt, in die Wirklichkeit, in die Wahrheit. Und deswegen finde ich Fragen, ich bin tatsächlich auch schon als Abiturientin, als ich, glaube ich, Max Frisch Fragebogen gelesen habe zum ersten Mal in der Stadtbücherei, fand ich das dann so bei Uwe Johnson und Stichworten. Bin ich immer spaziert hier in den Feldern zwischen Fellbach und Stuttgart oder mit dem Fahrrad und habe mir nur Fragen überlegt, weil ich dieses, was du mit einer Frage im Kopf auslösen kannst, so unfassbar faszinierend fand.
Wobei Sie gerade gesagt haben, die Frage gebiert ja schon die Antwort. Liegt das nicht an der Art der Frage? Weil es gibt ja auch so Fragen, und das hört man manchmal, wo schon so eine Unterstellung mit drin ist.
Nein, die behöre ich dann. Mit Menschen, die unterstellend fragen, rede ich gar nicht gerne. Ich frage gerne neugierig. Ich bin sehr neugierig und ich liebe es, wenn andere neugierig sind. Und was ich meine, man bringt mit Fragen natürlich auch Antworten in die Welt, dass es uns auffällt, ne? Wenn Kinder fragen, warum ist das so? Warum liebt man denn Sophies Welt? Warum liebt man denn das Fragen? Weil sie uns Dinge wieder ins Sichtfeld bringen, die wir vielleicht in unserer alltäglichen, von allem abgelenkt sein, gar nicht mehr wahrnehmen.
Wie war das denn bei Ihnen als Kind mit den Fragen?
Ich liebte Fragen. Ich war totale, Woody Allen Stadtneurotikerin. Ich bin wahrscheinlich so eine Fragenneurotikerin. Ich weiß nicht, ich war hier unfassbar nervig, war ich, was Fragen angeht. Und ich weiß, dass sich die Erwachsenen manchmal in Schutz gebracht haben. Außer einer meiner Lieblingsonkels und einer aus diesem Freundeskreis, die alle bei Klettdruck gearbeitet haben früher
in
Korb.
Ja.
Da gab es früher die Klettdruckerei und da gab es auch mal einen Tag der offenen Tür. Und ich bin mit denen durch diese Klettdruckerei, weiß ich noch, und es gab Asterix-Hefte und man konnte lernen, was Offset-Druck ist. Und ich habe jeden Einzelnen nach seiner Druckmaschine befragt, nach den Büchern, was für Bücher das sind. Und alle waren schon draußen zu trinken an den Biertischen. Und die armen Männer haben mir immer noch ihre Druckmaschinen erklärt, aber sie mochten das. Also es entsteht ja auch was wahnsinnig Schönes, so wenn Kinder mit Erwachsenen in diese Entdeckungsreisen gehen und wenn Erwachsene nicht zugeben, dass sie nicht wissen, sondern wenn sie plötzlich erfinden.
Ja.
Dann beginnt ja eigentlich schon die Fiktion und deswegen liebte ich das wahrscheinlich schon als Kind.
Und manchmal ist es ja auch für die Erwachsenen dann, glaube ich, so, dass sie, wenn sie ins Erklären kommen, selber auch nochmal Dinge anders betrachten
können und
anders verstehen können. Manchmal gibt es eine andere Perspektive.
Ja, wenn man erlebt, wie Großeltern aufblühen mit den Kindern, ne? Das ist ja genau das, dass man wieder neu entdecken darf und dass das Kind nochmal durch das eigene, aber dann natürlich auch das Enkelkind dann nochmal ganz neu die Dinge in die Welt bringt, ja.
Inwiefern haben denn dann Ihre Leidenschaft zu fragen, Ihre Berufswünsche, muss man ja fast sagen, weil Sie so viel machen, bestimmt?
Meine Berufswünsche waren eigentlich immer Tunswünsche. Ich wollte schreiben und dann entstanden Bücher und dann kam ein Verlag und fragte, ob ich dieses Buch als Buch machen möchte. Das war Suhrkamp. So begann mein Leben als literarische Autorin. Ich habe mich viel stärker definiert über, was ich liebe zu tun, so wie die Fragen. Und dann durch das, was ich liebte zu tun, entstand manchmal, ich war so wie Späne. Es warf dann Bücher ab, es warf dann plötzlich, irgendwann kamen die Podcasts dazu, Freiheit Deluxe kam während Corona. Da merkte ich erst, wie gern ich auch laut frage. Das war vorher ein Spaziervorgang, dass ich im Kopf Fantasiegespräche fragte mit Menschen, die ich bewundere oder Autoren, die tot sind. Und dann stand ich da und durfte echte Menschen fragen. Bei mir fällt eigentlich die Arbeit eher so ab, würde ich sagen.
Also es ist ja schön, wenn man sowas sagen kann. Dann
deswegen macht es vielleicht so viel, weil ich erlebe es gar nicht. Ich gehe jetzt arbeiten, sondern ich denke, ich tue schon wieder was. Und hoch, da ist jetzt ein Buch da, wie schön. So versuche ich zu arbeiten, aber ja.
Journalistin und Politikwissenschaftlerin, Moderatorin, Podcasterin. Sie macht so viel. Jagoda Marinic heute Vormittag bei uns in SWR1. Leute, ich habe mich gefragt, ob Sie sich selbst je als Getriebene empfunden haben, weil Sie so viel machen.
Wenn dann nur im schönsten Sinn, so wie Wasser getrieben wird in Flüssen oder im Meer. Also so als Bewegung, ja.
Ja.
Ja, aber nie als getrieben, Gott, ich muss.
Okay, weil es Spaß macht.
Weil es halt Leben ist.
Und das Leben, das kommt so deutlich durch in Ihrem aktuellen Buch Sanfte Radikalität. Da geht es nämlich darum, wie wir Lösungen finden können in einer, ja, es heißt so oft, es ist eine gespaltene Gesellschaft und es gibt nur noch das Schwarz- und Weiß-Denken. Sie haben ja viele Situationen auch erlebt und wie Sie persönlich angefeindet wurden zum Beispiel, das beschreiben Sie auch. Und Sie sagen dann, ja, lass doch mal differenzieren. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Also in sanfter Radikalität will ich eigentlich das Gegenteil. Ich will wirklich, dass wir rausgehen aus diesen Stimmungen im Moment. Ich habe das Gefühl, jeder denkt, boah, alles wird schlecht. Ich habe auch heute Morgen schon hier beim Reinkommen, haben wir gleich wieder angefangen in der üblichen Natur und die Bahn und dies und das. Und das geht ja ganz schnell, dass wir sagen, irgendwie ist alles zu viel. Es gibt so eine Ohnmacht, dann macht man die Nachrichten an und denkt, oh Gott, jetzt ne, die nächsten autoritären Herrscher überall. Was heißt das? Kriege. Und ich hatte das Bedürfnis zu sagen, Moment, wir müssen trotzdem wahrnehmen, dass wir immer noch hier in Frieden leben. Dass wir immer noch Ressourcen haben, dass wir immer noch Dinge aufbauen können. Und ja, ich habe persönlich auch erlebt, dass Leute mich, als ich in Heidelberg ein Zentrum gründen wollte, angegangen sind auf eine Art und Weise, die ich nicht erwartet habe. Und es gab Menschen, die dann brutale Dinge auch gesagt haben. Und ich habe dann die angeguckt und gesagt, will ich mich jetzt von dieser Beleidigung definieren lassen? Will ich mein Tun nur noch als Anti gegen diesen Mensch tun? Nein, weil ich will doch was tun aus Liebe. Ich bin gekommen, ein Haus zu bauen für die Stadt mit Menschen, die das seit 20 Jahren fordern. Ich will eine konstruktive Art. Und das ist für mich wirklich im Moment für alle wichtig, dass wir rauskommen aus dieser Dagegenbox, aus der Negativitätsbox und die Chancen, die uns diese Zeit trotz allem bietet, wirklich nicht nutzen. Und deswegen auch dieses, ja, eine Haltung, eine Methode, sanfte Radikalität, um zu sagen, was ist denn gerade ein Mittel gegen dieses ganze Dunkelwerden?
Vielleicht können wir Ihre sanfte Radikalität, die Sie anwenden, gerade bei diesem Beispiel einfach mal durchgehen. Weil da hatte Sie jemand beschimpft, Sie würden doch in Heidelberg eine Migrantenschrotthalde gründen. Wie haben Sie dann diese Personen weiterhin erlebt?
Ich habe erstmal genau das nicht im Kopf gemacht, was Sie gerade mit der Frage gemacht haben. Ich habe nicht gedacht, er hat mich beschimpft. Er hat nämlich gesagt tatsächlich, niemand braucht Ihre Migrantenschrotthalde. Ja, er wollte mich wahrscheinlich verletzen, beleidigen, entmutigen, mir den Mut nehmen, mir die Freude an der Arbeit nehmen. Aber ich habe eben gesagt, nee, er hat mich jetzt nicht beleidigt. Er hat jetzt erstmal gesagt, wer er ist und was er denkt.
Sie haben es nicht persönlich genommen?
Ich habe es nicht persönlich genommen. Ich habe schon, es hat wehgetan. Ich bin ja keine Maschine, weil ich bin ja mit bestem Vorsatz da rein. Ich will meine Stadt lebenswerter machen. Ich will Menschen zusammenbringen. Und dann habe ich gedacht, was kann man denn dagegen haben? Und warum muss man Menschen so beleidigen? Warum muss man so ein Wort schöpfen? So ein erniedrigendes Wort. Und dann dachte ich gleichzeitig, ich will aber meine Arbeit nicht immer machen in der Negativität. Ich will jetzt nicht jeden Tag aufstehen und sagen, dem zeige ich's. Und was für ein Rassist. Und ich dachte, was, wenn in diesem Mensch neben dieser rassistischen Aussage, diesem rassistischen Bild, vielleicht auch noch ein anderer drin steckt, der durchaus zu begeistern ist für ein Projekt, das ich mache. Oder der die Menschen, mit denen ich arbeite, am Ende doch berührend findet oder sie mag. Und habe ihn immer wieder eingeladen. Und er kam dann tatsächlich irgendwie immer wieder in kleinen Punkten. Und er sagte nie was. Ich wusste nie, was er denkt. Ob er jetzt denkt und herabschaut, ob er denkt und doch gut findet. Und dann gab es immer einen entscheidenden Moment, wo man politisch diskutiert hat. Und ausgerechnet dieser Mann, der in der Stadtgesellschaft auch ein wichtiger Mensch war, sagte dann, Moment, jetzt haben wir doch das Ganze auf den Weg gebracht und jetzt funktioniert es so gut und die Menschen machen das gern, das sieht man doch, das müssen wir jetzt auch institutionalisieren. Also, dass ich gelernt habe, okay, wenn ich es nicht persönlich nehme, wenn ich lerne, ein anderer Mensch hat eine Stimmung, ein Ich, vielleicht auch einen rassistischen Moment, einen unmenschlichen Moment, aber es gibt immer noch vielleicht die Chance, das andere Ich in ihm zu suchen, so wie es in mir andere Ichs gibt und die zu finden, das wollte ich.
Wir wollen über Ihre Erfahrungen sprechen, denn wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Sie von Kroatien geprägt sind, dann haben Sie erlebt, dass Sie korrigiert wurden. Von wem wurden Sie denn korrigiert und inwiefern?
Ah, das war eine Geschichte, die habe ich in der Stern-Kolumne tatsächlich zum ersten Mal geschrieben. Und da gab es sehr viele Reaktionen drauf. Das ist auch ein Thema in meinem Buch Sanfte Radikalität, dass in den letzten 10 Jahren viele, die sich mit den Themen Einwanderung befasst haben, aus meiner Sicht so einen Ton angeschlagen haben, der ganz viel über Vorwürfe lief, der man dachte, Wut sei das beste Mittel, um Dinge zu verändern. Ist ja auch einerseits nachvollziehbar, weil Wut, Französische Revolution, ne?
Ja, man kann was verändern. Ja,
Wut kann was verändern. Aber dann muss man mal gucken, was ist mit der Wut im Moment passiert. Im Moment sind eigentlich die ganzen rechten Bewegungen weltweit die Wütenden. Und
sowohl auch linke Bewegungen, die
richtig,
kann man nicht ausnehmen.
Ja. Und dann gab es die große Spirale.
Ja.
Man hat da auf der einen Seite die Wütenden, auf der anderen Seite die Wütenden. Und die einen wollen was Gutes, die anderen wollen aus ihrer Sicht auch was Gutes. Würden aus meiner Sicht jetzt nicht so was Gutes wollen, aber im Selbstverständnis wollen das alle. Und dann haben wir die Empörungsspirale von beiden Seiten. Und dann dachte ich, Mann, das, was Stefan Essel vor Jahren gesagt hat, dieses empört euch, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht, weil wir sind so dauerempört.
Ja.
Und dann die sozialen Medien machen daraus ja Geld. Also wir müssen auch darüber nachdenken, was tun wir mit unserer Wut? Und genau solche Bewegungen, die eigentlich Gutes wollten, mehr Menschenrechte, mehr Unterstützung für Eingewanderte, wurden aber in der Tonalität mindestens so wütend wie die anderen. Im Gipfel hieß es ja dann die Nazis und die Woke-Nazis.
Ja.
Ne? Und ich dachte, so kann es nicht gehen. Und dachte, statt empört euch, muss heute sanfte Radikalität sein. Also ich will Menschenrechte, ich will, dass die Menschen gut zusammenleben, aber ich will das nicht über das Anschreien, sondern über das, die Menschen für etwas gewinnen.
Vielleicht können wir also für dieses Anschreien auch nochmal Beispiele hernehmen. Was fällt Ihnen da spontan ein?
Ich will deswegen nicht so gern. Ja, weil wir machen das so schnell. Wir kleben uns sofort, was war schlecht. Und klar, ich glaube, sofort alle, die uns jetzt zuhören, unsere Morgenzuhörerinnen und Spätzuhörerinnen, werden sofort wissen, was wir meinen. Wir haben einen gesellschaftlichen Diskurs. Du darfst nicht so reden, dann bist du verletzend.
Ja.
Und bei mir diese Sache, wo kommst du her, war so eine Frage, die ist rassistisch.
Mhm.
Und ich habe Eltern aus Kroatien und ich habe gesagt, ich finde das erstmal nicht rassistisch. Es kann auch nicht rassistisch sein, es kann auch Neugier sein.
Ja.
Dann sagten andere zu mir, ah ja, du bist ja total illoyal, weil das ist einfach Rassismus. Und ich meine, es ist zu einfach, lasst uns mal die Kategorie weggeben. Es gibt Menschen, die waren auf der Flucht und die haben mir damals gesagt, wir würden so gern auch erzählen, von wo wir herkommen, aber niemand interessiert sich.
Ja.
Also diese Frage ist komplexer, vielschichtiger. Und man machte dann als gut gemeinte Bewegung, nee, die Frage erklären wir für rassistisch und wer sie sagt, ist eigentlich auch schon Rassist. Und dann stellen wir den an den Pranger. Beispiel Elke Heidenreich damals bei Markus Lanz, als sie den Taxifahrer erwähnte, der sie brachte und sie hatte ihn gefragt, woher kommen Sie? Obwohl sie sagt, es ist ein Kölner Junge.
Ja.
Also klar, kann man alles heute auch anders machen, aber ich sagte, wir besetzen und beladen einen Diskurs, niemand traut sich mehr zu reden, wir verlieren das Vertrauen, das Wohlwollen. Wollen wir nicht wieder die Neugier, das Fragen? Und es gibt vielleicht Momente, da kann man auch sagen, ich möchte nicht, dass du mich jetzt das fragst, weil du schiebst mich in die Ecke, da gehöre ich nicht hin. Aber es gibt viele Menschen, wir müssen halt heute ausloten.
Sind wir da nicht wieder bei Ihrem Stichwort differenzieren? Es kommt darauf an, wie die Frage gestellt ist, ob sie mit einer Neugier gestellt ist oder vielleicht mit einem Vorwurf. Wieder die Art und Weise, wie wir fragen.
Sicher, aber es kommt auch darauf an, wer vor mir steht. Also, dass wir auch wieder lernen, mehr aufeinander zuzugehen, mehr aufeinander zu achten, ohne dass es jetzt ein Eiertanz ist. Es ging mir tatsächlich darum, dass wir, ich meine, ich hatte das Gefühl, man sieht Donald Trump im Netz, wie er schreit. Ne?
Mhm.
Und dann kommen die anderen und schreien zurück. Auch mein Verlag wollte anfangen, am Cover des Buches zwei schreiende Gesichter haben.
Ja.
Und hat gesagt, Frau Mansch, aber das ist doch Ihr Thema. Ich sage, nee, mein Thema ist eigentlich, wie kommen wir raus aus dem Streit?
Ja.
Wie komme ich und sage, hey, was interessiert dich im Kopf? Was inspiriert dich? Was sind deine Ideen für die Zukunft? Und ich glaube, dass viele im Moment erdrückt sind von dem, bin ich pro, bin ich contra?
Ja.
Jedes Thema. Also gäbe es immer nur zwei Dinge auf der Welt. Wir haben aber tausend Dinge und die verengen wir und diese Verengung wird es allen irgendwie zu knapp an Zeit, zu knapp an Raum und wir reden nicht mehr über gute Ideen. Wir reden nicht mehr über, was hat uns Einwanderung Spannendes gebracht. Wir haben dann geredet, was ist rassistisch, was darf ich nicht sagen. Und ich dachte, okay, und wie geht es um die Geschichte der Pioniere, die gekommen sind, das Land zum Guten aufgebaut haben. Wo ist der Raum für all die Erzählungen, die dieses Land hat, dass es zu einem auch interessanten Raum und Land gemacht hat für andere?
Ja, wir diskutieren anscheinend das Falsche dabei. Also eher die Lösung zu betrachten, anstatt die Gegensätzlichkeiten so groß und noch größer zu machen.
Ja, ich würde gar nicht sagen falsch, das hat auch seine Berechtigung.
Ja, man soll es vielleicht auch gar nicht werten.
Genau, sondern wir haben halt einen öffentlichen Raum und ich denke eher wirklich in Aufmerksamkeit und Zeit. Wir haben halt alle begrenzte Zeit und begrenzte Aufmerksamkeit. Und wenn ich die immer auf alles richte, was halt nicht funktioniert und die Leute in diesen Wutmodus bringe, dann habe ich Menschen, die sind wütend, die gehen raus, die schreien sich an, die sind unzufrieden und dann steigert man sich da rein.
Mhm.
Und ich denke immer, uns fehlt im Moment jemand, der über Ziele redet, über wohin wollen wir eigentlich, was macht euch zufrieden, was könnt ihr tun im Moment. wenn man plötzlich etwas tut, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie diese Erfahrung, ein Haus zu bauen, erfolgreich zu sein, Menschen mitzunehmen.
Das interkulturelle Zentrum.
Das interkulturelle Zentrum in Heidelberg. Und all die Menschen, die mitwirken in Projekten, in Formaten, in Kulturprojekten. Und dann alle zu merken, wie sie aufblühen, wie sie strahlen. Ich hatte ein Projekt, das hieß Taxi Driver, wo Taxifahrer auf der Bühne saßen und ihre besten Geschichten von ihren
Gästen. Und die haben viel zu erzählen.
Und die haben wirklich, der Saal lag wirklich auf dem Boden. Ja. Und die Taxifahrer waren danach, ich wollte immer mal erzählen, wie mein Leben ist. Es war eigentlich wie so ein Stand-up-Comedy mit Taxifahrern, die uns erzählt haben, wie Heidelberg ist. Und ich dachte dann so, darum geht's doch, dass wir nicht nur erzählen, wie schwierig ist das, sondern wer ist zwischen uns, unter uns und wie nehmen die Welt wahr und was können wir uns gegenseitig geben? Und die liebten zum Beispiel, sie waren deutsche Staatsbürger, aus dem Iran geflohen teilweise. Sie liebten unsere Demokratie. Es ist ein freier Staat. Ich darf sagen, was ich will auf dieser Bühne.
Und
muss
da
nichts
erfahren
fürchten.
Wir wieder, was Demokratie überhaupt ist.
Da erinnern, wir wissen das, aber sie erinnern uns manchmal daran. Und das ist für mich die Stärke von Einwanderungsgesellschaften. Und das belegt zu haben mit diesem Schrecklichen, das könnte falsch sein, das könnte rassistisch sein, das könnte. Und ich war so, bitte lasst uns doch nicht nur Antidiskriminierung, sondern pro Vielfalt machen. Weil ich kann niemand verordnen, etwas zu mögen, neugierig zu sein. Das kann ich nur anbieten und als Erfahrung in jemandem verursachen und auslösen. Und das ist mein Wunsch, zu sagen, bring die Menschen doch sanft, radikal, mit einem Blick nach vorne, irgendwie in die Zukunft.
Wir sprechen darüber, wie ein Miteinander gelingen kann. Es gibt dann ja immer so schöne Zitate, die man hernehmen kann. Zum Beispiel von Voltaire wird zugesprochen, ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Was sagen Sie denn zu diesem alten Zitat heute?
Ich finde das nach wie vor existenziell und essentiell für jede Demokratie und jede Gesellschaft. Und ich finde nach wie vor, obwohl ich auch jemand bin, der ganz viel, wie man so sagt, Hassrede im Netz abbekommt, weil ich gerne auf Twitter und Instagram bin, würde ich das unbedingt unterschreiben, ja. Und das ist auch sicher was ich in meinem eigenen Streitkapitel unbedingt verteidige. Also, dass man nicht sagen kann, auch nicht Menschenrechtsbewegung, du darfst nicht deins sagen, weil es geht nur um meine Perspektive.
Was ganz interessant ist an Ihrem Streitkapitel, Sie schreiben da zur Einführung schon, dass das schwierigste Kapitel ist. Warum ist es so schwer geworden, über Streit überhaupt zu sprechen? Früher gab es doch mal dieses Wort Streitkultur. Es hat ja sogar was mit Kultur zu tun.
Ja, Kultur wird aber auch kultiviert. Das heißt, etwas, womit wir uns beschäftigen. Und man hat ja auch gerade, wir haben jetzt die Biografie von Angela Merkel, alle zu lesen bekommen, potenziell, wenn wir wollen. Aber ihre Jahre waren ja nicht gerade geprägt von diesem Streit, sondern lasst es uns gerne ruhig machen, nicht die großen Konflikte, oft im Hinterzimmer. Das heißt, die eigentliche Streitlust und Kultur, die eine Demokratie braucht, wo wir gut sein müssen, die haben wir so nicht gelernt.
Vielleicht haben wir zu viel weggeguckt, kann das sein? Also wir merken ja jetzt, da sind viele Themen, beispielsweise Infrastruktur, die uns jetzt auf die Füße fallen.
Ja, wir haben nicht in die Zukunft geguckt. Weggeguckt haben wir nicht, weil wenn das Problem da ist, kann man schwer weggucken, sehen wir jetzt. Also es war halt besser, müssen wir schon auch teilweise feststellen. Es war vieles besser, aber man hat nicht darüber nachgedacht, wie es in 30 Jahren immer noch so gut sein kann.
Ist das nicht Aufgabe der Politik?
Natürlich, aber es ist umgekehrt auch Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger. Also ich will immer, Demokratie heißt, wir sind auch im Boot und müssen mitdenken. Und auch wir haben vielleicht dann als Bürgerinnen und Bürger nicht rechtzeitig gesagt, Moment, wir wollen vielleicht diskutieren, wir wollen mehr streiten, wir wollen über unsere Zukunft reden. Ich meine, Stuttgart hat es ja probiert, wir sind in Stuttgart mit hier unserem Hauptbahnhof Stuttgart 21. Da war ja der Versuch, der ist manchmal auch eskaliert. Aber genau das ist eigentlich die demokratische Kultur. Und ich sage, es ist das schwierigste Kapitel, weil ich einige eben auch, weil ich beschreibe, wie wir gestritten haben in den letzten Jahrzehnten und warum ich glaube, dass es nicht funktioniert, so wie wir es jetzt machen, weil es eben dann umgekehrt nur von den Vorwürfen lebt. Ja. Von, ich habe die Sprechposition, ich bin Minderheit und dann darf jetzt nur ich sagen, was ich will. Und ganz lustig, Habe Kerkeling war kürzlich auch hier, da ist halt eine so Szene, die ich liebe, wo ich ganz viel über Deutschland verstanden habe, wo geht es um Wildschweine und dann kommen alle in eine Talkshow und dann sagt er, ich bin Herr so und so und ich bin Betroffener. Und dann bei ihm kommen die Wildschweine immer ums Haus und das war eine Talksituation. Ich verstehe, klar, in Deutschland, wir diskutieren immer aus der Betroffenheit heraus. Und das ist ein Aspekt, aber Streitkultur heißt, ich suche Argumente, ich suche Informationen, ich habe Lust am Streit. Ah, du denkst anders? Wow, wie denkst du denn? Und wenn wir Glück haben, entsteht eine gemeinsame Lösung. Und hier ist oft Streit Selbstzweck. Und ich versuche das in dem Kapitel aufzudröseln, welche Gruppen sich da wie verhalten haben, wo wir uns blockiert haben und natürlich auch, wie wir vielleicht doch zu einer lösungsorientierten Streitkultur kommen können.
Was ist denn so Tipp Nummer eins, wenn Sie sagen, Streit muss ja auch kultiviert werden? Was ist Tipp Nummer eins?
Wieder die Neugier. Und die Meinung des anderen ist nicht meine Gegenmeinung, sondern eine andere Meinung erstmal. Und dann nicht sagen, ich muss in die Gegnerschaft, sondern ich höre mir das andere an. Und dann wirklich auch wie Debattierclubs eine Lust zu haben. Ich habe dieses Argument, hör mal. Dann auch mal nachzuarbeiten im Kopf. Hat er mich überzeugt oder nicht? Auch die Verengung. Wir diskutieren nur noch pro Contra. Ne? Dabei ist die Welt, dadurch verlieren wir die Chance, viel, viel mehr Möglichkeiten vielleicht zu finden, als wir haben. Und ich sage immer, im Mittelmeer, da kommt auch meine Familie her und mit einer italienischen Köchin habe ich im Sommer ein Interview geführt. Ich meine, wir streiten zu Hause 3 Stunden und am Ende ist es einfach nur, okay, jetzt kenne ich dich ein bisschen besser. Ne? Und auch wenn wir nie zur selben Meinung kommen, ich kenne dich ein bisschen besser und das verbindet uns. Das ist auch eine Basis, um morgen wieder einen neuen Streit besser zu führen, weil ich habe ein neues Grundvertrauen in dich erworben.
Wir diskutieren gerade die richtige Aussprache. Jagoda, Jagoda und so. Sie hören alles Mögliche, glaube ich, oder?
Ja, ich versuche jetzt wieder an Jagoda zu arbeiten. Ich habe zwischendrin mal locker gelassen, aber dann bürgert sich das lange O ein in Deutschland.
Ja.
Und am Anfang war ich immer ganz sofort korrigiert und dann kam es so unhöflich so, hallo, ja, ich heiße Anne. Aber
ist vielleicht auch so was Typisches, das lange O bei uns Deutschen.
Ich weiß nicht, wann das kam. Also irgendwie, es kam eigentlich erst mit Bernhard Jagoda. Davor hat jeder irgendwie eher Jagoda gesagt.
Ja.
Es war irgendwie ganz komisch.
Also das nehmen wir auf jeden Fall heute Vormittag mit. Jagoda Marinic.
Jagoda, Jagoda.
In SWR1, Leute, hat der Name Jagoda denn eigentlich eine Bedeutung?
Erdbeere.
Ja, ehrlich? Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Erdbeeren?
Ich liebe Erdbeeren.
Das ist ja schon mal cool.
Ja. Und die Erdbeere ist die einzige Frucht, die aussieht wie eine Frucht, aber eine Nuss ist.
Ja, weil diese ganz mini, die grünen kleinen Dinger, das macht dann nämlich...
Deswegen passt die super zu mir. Ja. War mir gar nicht bewusst, hat letztes Jahr bei der Abschied vom IZ einer, wir haben so ein Flüchtling damals aus Indien, der die Abschiedsrede auf mich gehalten hat. Und der hat gesagt, dass mein Name, es sei nur auf den ersten Blick das, was ich sei.
Ach, schön.
Und da hat er gesagt, und, dass sie aussieht wie eine Frucht, aber sei eine Nuss. Ja. Und es ist ein Twitter, also fand ich voll süß. Der hat quasi meinen Namen da total zur Metapher gemacht. Und das wusste ich vorher so. Ich habe es mal gelesen, aber habe es nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und er hat es dann so verbunden.
Bei harten, es gibt ja dann auch gleich, ich denke gleich, bei Nuss, harte Nuss sagt man doch auch immer. Würden Sie sich als harte Nuss bezeichnen?
Nee, ich glaube, Nüsse finde ich ja auch toll, die knackt man ja eigentlich auch und da sind leckere Sachen drin. Aber ich finde faszinierend, dass man halt so ein Eindruck ist und was anderes, so eine Zweiheit, das mag ich eigentlich so an der Idee.
Ja, und dass man vielleicht auch erstmal was öffnen muss, um dahinter gucken zu können.
Ja, im Gegenteil, es macht auf den ersten Blick Appetit, ne? Aber dann ist es eine Nuss, also man sieht die Nuss gar nicht.
Ja, aber die Nuss muss ich ja erstmal öffnen, um sie... Dann
man sieht ja nur die Frucht. Das ist ja das Verrückte an diesem Ding. Ne?
Ja, ja.
Also bei der Nuss denke ich ja gleich, ich will die öffnen. Bei der Frucht denkt man halt eigentlich, es ist eine Frucht.
Kann ich schon.
Und ich finde, es passt ganz gut zu mir. Aber manchmal bin ich ganz nett und ich merke dann, wenn mir jemand zu nahe kommt, ich so. Also ich mag das schon so, passt ein bisschen vom Ding.
Haben Sie mit Ihren Eltern mal drüber gesprochen, ob der Name da
irgendwie schon irgendwie Bedeutung hatte? Nein, das war nur in Dunja, in Kroatien, das Kitte. Das waren Frauennamen.
Ja.
Also Dunja, Malina, so von Ingeborg Bachmann, Malina ist auch ein slawischer Name einfach für Himbeere.
Ist ganz schön,
man hat Frauen nach Früchten benannt.
Ja, könnte man auch länger drüber diskutieren.
Feministisch, aber ich mag es trotzdem.
Ja, und es ist ja auch schön, finde ich, dass Namen eine Bedeutung haben. Und man kann sich immer was reininterpretieren, was einem gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt.
Ja, das stimmt.
Ja. Wir wollten eigentlich über Ihren Roman Restaurant Dalmatia sprechen. Den haben Sie nämlich schon vor 10 Jahren veröffentlicht. Und da heißt es heute, Sie waren Ihrer Zeit damals schon sehr weit voraus. Wie war das? Wollte da niemand hören, wie es Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Deutschland geht? Oder wie haben Sie es empfunden?
Nein. Also es gab damals schon Kritiken, es steht auch hinten im Buch jetzt von der FAZ. Jagoda Marinics Roman setzt der sogenannten Gastarbeiterin ein Denkmal.
Ja.
Es gab schon ein Interesse. Es gab schon, die Verlage haben es, glaube ich, gespürt, aber noch nicht so gewusst. Aber die Diskussion um, wie ist Einwanderung, was macht das in Deutschland, wie sprechen wir eigentlich darüber, dass so viele Menschen hier inzwischen mit Einwanderungsgeschichte leben, die begann aber eigentlich danach. Also ich habe diesen Roman zwischen 2007 und 2012 geschrieben. Und als er kam, war er eigentlich früher da, als der Diskurs da war. Der kam tatsächlich später. Ich war, wenn man es positiv will, war ich meiner Zeit voraus. Aber wenn man so will, war ich leider dann eben nicht mittendrin in dem, wo die Menschen dann eine andere Sensibilität entwickelt haben, auch für die Geschichten. Darum freue ich mich auch, dass der Verlag das jetzt nochmal auferlegt.
Ja. Sie erzählen die Geschichte von Micha, die als erfolgreiche Fotografin in Kanada zurückkommt nach Berlin, wohin die kroatische Familie gegangen war. In Restaurant Dalmatia, über den Roman wollten wir sprechen. Sie waren ja auch in Kanada. Wie hat denn das Ihren Blick auf Herkunft verändert? Gab es da eine andere Perspektive?
Unbedingt. Also ich war in Kanada mit einem Stipendium damals. Ich war Writer in Residency am Goethe-Institut und am Manx Center, das ist ein Institut für Politikwissenschaft. Und das Verrückte war, dass plötzlich, dass man zwei Kulturen hat oder drei, ganz normal war. Also ja, dass man es nicht weggemacht hat und auch nicht extra groß gemacht, nicht klein gemacht, sondern es war ein ganz normaler Teil davon. Und ich erlebte dann dort die polnische Community, wie sie ihre Essenssachen organisiert haben. Es gab Bäckereien, die nur typisch polnische Sachen hatten, typisch italienische Sachen. Es war eine wirkliche Vielfalt. Es gab viele Ausstellungen. Ich habe Atom Igoyen kennengelernt, einen Filmemacher aus Armenien. Und ich merkte so, wie schön das eigentlich ist, wenn das Eingewanderte diese Stadt so belebt.
Ja.
Und so bereichert wirklich.
Ganz interessant, wie Sie dann Heidelberg mit Toronto vergleichen. Was haben Sie denn da für Parallelen festgestellt?
Das war gar nicht ich, sondern die Sinusstudie, die Migrantenmilieus in Deutschland ausgemacht hat und alle Städte analysiert hat und in Heidelberg merkte, diese Stadt ähnelt Toronto stärker als den deutschen Städten, weil Heidelberg hat ein atypisches Migrantenmilieu, hieß das dann. Und es sind überdurchschnittlich viele Migranten dort, die ein kosmopolitisches Selbstverständnis haben. Das heißt, sie verstehen sich als Weltbürger. Und ich dachte, verrückt, weil in Kanada diese Stimmung, das war, was mir auch gefiel, so mit Einwanderung umzugehen, ist natürlich auch für sehr viele gebildete Menschen und auf Bildung wird sehr viel Wert gelegt, auch bei den nächsten Generationen. Ja. Und ich dachte, das ist eben toll, dann in der Stadt, die ich so gut kenne, etwas zu machen, weil sie Toronto ähnlich ist und das als Chance zu sehen.
Ist Bildung der ausschlaggebende Faktor? Was sagen Sie mit Ihrer Erfahrung, wenn Sie drauf schauen?
Oh, jetzt bleibe ich mal kurz beim Roman, weil sonst sind wir im Bildungsdiskurs, ja, weil Sie wollten ja erst wissen, wie ja, Mia war und Toronto und ich glaube nicht, dass Bildung allein es ist, aber dass wir Bildung als Wert vermitteln an Kinder und, ja, und Bildung, aber auch im Sinne von, wer bist du, ja, was ist deine Kultur, deswegen in dem Roman ging es ja darum, dass Mia verstanden ja hat, ich komme aus einem anderen Land und spielt in Deutschland keine Rolle. Sie ging in Ausstellungen und sah Dinge, die mit ihrem Herkunftsland zu tun hatten und es war eine Fotoausstellung und es war ganz normal Teil dieser Stadt. Ja. Insofern Bildung ja, als dass wir alle wissen, wer wir sind, woher wir kommen, was wir mitbringen, wie viele Sprachen wir sprechen. Ja. Die haben mich damals sofort gefragt, warum schreibst du nicht auf Englisch, dein Englisch ist gut genug. Hier würde man eher sagen, so bei vielen Menschen, du bist lange noch nicht gut genug im Deutschen. Ne? Also diese Offenheit, das ist, glaube ich, der ganz große Schlüssel. Diese Offenheit ja, und zu sorgen für alle, die da sind.
Im Roman geht es ja auch um eine gewisse so Zerrissenheit, also Elterngeneration zerrissen zwischen zwei Ländern. Ist das denn ein Thema, was in Ihrer Familie gut besprochen werden konnte?
Also ich weiß gar nicht, ob es die Zerrissenheit ist in dem Fall, sondern die Tatsache. Es ist einfach eine Tatsache, dass da zwei sind. Zwei Länder, in denen man ganz viel Herz hat, ganz viel Leidenschaft, ganz viele Menschen, die man liebt. Es gibt ja ganz, ich bin two places where I'm local, ja, ja, also zwei Orte, wo ich eigentlich so die Einheimische bin. Ja. Und vielleicht war Zerrissenheit lange ein Wort, aber inzwischen sage ich immer eher, es ist mein Reichtum. Also es in meinem Leben ist, wenn ich einen Sternenhimmel sehe und dann ist da der große Wagen, der kleine Wagen. Und meine Aufgabe im Leben ist dieses Sternenbild, das mein Leben eben lokal bedeutet, irgendwie zusammenbringen. Weil inzwischen ist da ja auch Toronto. Später war ich in New York, da ist auch New York, dann ist da Spanien, Zagreb, Kroatien, dass wir lernen, vielleicht nicht zerrissen zu sein, sondern dass wir ein bisschen größer werden müssen im Herz und im Kopf und aufpassen müssen, dass Diskussionen uns nicht zerreißen.
Ja, ich habe mich gefragt, ob Ihre Eltern Restaurant Dalmatia gelesen haben und wie Sie darauf reagiert haben.
Da müssen Sie meine Eltern einladen. die werden bestimmt leidenschaftlich gerne antworten.
ja. Aber wissen Sie, ob Sie es gelesen haben? Ja, bestimmt, oder?
Ja, wie gesagt, wenn Sie sie einladen, müssen Sie sich mal überlegen, ob die dann, ja, vielleicht müssen Sie mal Gastarbeiter einladen in die SWR1-Leute. Und dann erzählen die Ihnen, was sie lesen.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer diskutieren mit beim Besuch von Jagoda Marinic in SWR1-Leute. Beate aus Illingen zum Beispiel hat uns geschrieben und sagt, ja, von bestimmten Gruppen wird jetzt verlangt, dass man People of Color sagt. Angeblich ist die Bezeichnung schwarze Menschen farbig, colored rassistisch. Warum ist schwarz rassistisch, wenn selbst in den USA die Schwarzen sich als black bezeichnen? Gegen dieses Sprechverbot wehre ich mich. Wenn ich jemanden als schwarz bezeichne, ist das doch nur eine Unterscheidung zu weiß. Dann müsste ja im Umkehrschluss die Bezeichnung als weißer Mensch ebenfalls rassistisch sein. Haben Sie eine Meinung dazu?
habe ich ein Buch dazu. Ja, ja. Also ich würde es wieder auch in der Tonalität wahrscheinlich anders machen und sagen, da ist eine Gruppe, die definiert sich gerne so und die hat ihre Gründe, das zu tun. Und ich kann sehr gut damit leben, wenn die sagen, ich will nicht schwarz genannt werden. Aber wo eine Diskussion beginnt, die mich betrifft, ist, dass tatsächlich dann diese Gruppe sagte, wir müssen über alle Eingewanderten als People of Color reden. Weil eigentlich ist People of Color Menschen von Farben, konkret übersetzt, gibt es ja noch Black People of Color, also die wirklich mit schwarzer Haut. Und da gab es plötzlich den Anspruch, es gibt Black People of Color und People of Color. Und ich wäre auch drunter gefallen. Und alle Einwanderer, die Polen, die Italiener, alle wären irgendwie People of Color, um zu zeigen, wir sind die gemeinsamen Minderheiten. Und da bin ich bei der Dame, weil da geht es um bei unserer Zuhörerin, die so fragt, ich denke, Sie können sagen, nenn mich so, aber Sie können nicht beanspruchen, alle in diesen Topf zu werfen. Mhm. Und das war eben auch ein Grund, weil Sie sagen, das Streitkapitel und warum mir der Streit so wichtig war. Darüber habe ich auch einen Streit mit denen beginnen müssen, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht People of Color nennen, weil ich komme aus Stuttgart sozusagen. Meine Kindheit und Jugend war in diesem Raum. Und die meisten Menschen meiner Kindheit und Jugend, die würden nicht mal verstehen, dass sie gemeint sind als People of Color. Die kannten sich als Ausländer, die kannten sich als Gastarbeiter. People of Color ist ein Begriff aus den USA. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, die Bürgerrechtsbewegung und das ganze Sprechen von dort übertragen wir 1:1 und es funktioniert in Deutschland. Weil hier gibt es Menschen weißer Haut, die auch Beiträge haben in dem Land, die auch Rassismuserfahrungen haben, über die wir reden müssen. Und darum geht es ja eigentlich, das ist genau das, was ich meine, dass wir streiten müssen. Ja. Wie wollen wir reden?
Wobei Sie dann auch schreiben, dass wohlmeinende Aktivisten durchaus zur Unversöhnlichkeit beigetragen haben. Ist da eine Erkenntnis da?
Das ist ja das Schwierige an dem Buch, warum ich streite. Ich kritisiere eigentlich die Aktivisten, deren Ziele ich gut finde. Ich finde ja wahnsinnig wichtig, dass Menschen da sind, die sagen, hey, es gibt immer noch zu viele Menschen hier, 12 Millionen leben in Deutschland ohne deutschen Pass. Es gibt immer noch zu viele Ungerechtigkeiten. Das sind ja wahnsinnig wichtige Themen für die Demokratie. Aber ich habe gefragt, erreicht ihr mit diesem Geschrei, mit dieser I accuse you, ne, j'accuse, ich klage dich an, weil du People of Color sagst, erreichen wir damit was? Nee, tun wir eigentlich nicht. Und ich will einen anderen Dialog, ich will auch alle anderen hören. Und wenn eine Gruppe sagt, nenn mich People of Color, okay, aber es darf keinen Leitfaden geben, wo dann die anderen denken, hups, hab ich Fehler gemacht. Sondern wir verhandeln gemeinsam, was die Begriffe sind, die wir brauchen. Und vielleicht brauchen wir manchmal auch gar nicht so viele Begriffe und Diskussionen um Begriffe, sondern gemeinsames Tun und Handeln.
Ja, und auf der einen Seite eben die Diskussion um die Begriffe und auf der anderen Seite das, wie wir miteinander umgehen. Weil das leitet sich so sehr vielleicht über so eine Diskussion dann ab, die aber dann so schwarz-weiß geführt wird.
Auf jeden Fall, auch mir gegenüber. Also die sagen ja dann auch zu mir, du bist nicht solidarisch. Und dann sage ich doch, aber ich habe andere Begriffe. Und genau darum, ich glaube auch, dass die linken Bewegungen deswegen so kraftlos geworden sind, emanzipatorische, progressive, weil wer will das denn hören? Da steht einer und sagt, ich weiß, wie du reden musst, ich weiß, was du tun musst und dann kriegst du von mir eine To-Do-Liste, ein Handout, da steht alles drin und bitte mach es so, das ist halt nicht Demokratie. Und das ist die schwierige Situation, in der wir stecken, dass die Gruppen, die eigentlich für demokratische Ziele kämpfen, Frauenrechte, Minderheitenrechte, oft eine Sprache hatten, wo andere sagen, Moment, das ist aber Bevormundung und wir müssen aushalten. Und wir müssen andere Begriffe suchen. Und ich will bis heute nicht mit Worten reden, die meine ganzen Menschen aus der Kindheit, die wüssten nicht mal, dass ich sie meine, wenn ich sage, ihr seid People of Color.
Ja, und deswegen ist dieses Aushandeln, das ist auch anstrengend, also es kostet viel, aber es führt dann eher zu einer Lösung.
Richtig. Und es muss auch gar nicht so anstrengend sein, wenn man dann eben nicht mit diesem, wenn du das nicht sagst, verletzt du mich.
Ja.
Ich fand auch dieses, warum sind wir in der Demokratie dauernd verletzt? Wir lernen, wir machen Fehler, wir lernen, try and fail. Und ja, wenn du es nicht magst, ich respektiere es, aber respektiere andere Dinge von mir. Und dass dieses Verhandeln auch wieder was Lustvolles wird. Und in Heidelberg habe ich ehrlich gesagt irgendwann auch gesagt, ich will nicht dauernd Antirassismus-Workshops machen. Weil wenn ich dir dauernd sage, wann und wo du rassistisch bist, fokussiere ich wieder den Blick nur aufs Negative. Wenn ich aber Leute einbezogen habe in Projekte, wo es Frauen mit Kopftuch gab, Frauen und Mitglieder, wo Leute Vorurteile haben, war es plötzlich weg. Sie mochten die Menschen. Sie guckten über diese Dinge hindurch und wenn wir etwas gemeinsam tun, bauen wir auch solche vorurteilsbeladenen Klischees ab.
Um da wieder auf Lösungen zu kommen, Sie hatten dann während Corona auch profitiert von der Vielfalt in Heidelberg, sprachtechnisch alleine. Vielleicht können Sie das Beispiel mal nennen.
Ja, ja, noch bevor die Bundesregierung diese ganzen Hygieneregeln und Aufklärungsregeln als Mehrsprache herausgebracht haben, haben wir mit den Vereinen in Heidelberg die Vereine gebeten, WhatsApp-Videos zu machen mit ihren Kindern, zu erklären, wie man gut aufeinander aufpassen kann, wie die Hygienevorschriften zu beachten sind. Die haben das in ihren WhatsApp-Gruppen weitergereicht. Die UNESCO lobte uns damals als Stadt Stadt der Träumer. Also weil wir selbst in so einer pandemischen Situation einen Traum gefunden haben, wie wir als Community, sehr amerikanisch vielleicht, aber es war auch sehr zusammenbringend, gemeinsam diese Krise durchstehen können.
Sie haben so viele Projekte. Sie sprechen mit vielen Menschen über Bücher ihres Lebens, ob mit Katja Riemann, Deborah Feldmann oder Florian Illes. Dann haben Sie den Podcast Freiheit Deluxe. Sie haben jetzt Romane veröffentlicht. Was erreichen Sie mit Ihrem Tun? Lässt sich das in irgendeiner Form messen?
Messen. Also ich hoffe, wenn ich was erreiche, dann die Neugier, die ich habe, vielleicht auch in anderen zu wecken, hoffe ich zumindest. Und wenn ich es beurteile an dem, was Menschen mir zurückschreiben, ist es berührt sein, geöffnet sein und zu merken, ich kann auch viel nachdenken, ohne in diesem Sorgenmodus zu verfallen. Dass viele dankbar sind für Inhalte, die sie wirklich stimulieren und nicht nur dekonstruieren. Ne? Was ist schlecht, sondern was ist gut, was will ich aufbauen, wer berührt mich, wer gibt mir inspirierende Inhalte.
Wie ist das denn beispielsweise beim Podcast Freiheit Deluxe? Was kommt denn da zurück von den Menschen, die es hören?
Also Freiheit Deluxe ist ein Projekt, das entstand während Covid, auch wirklich mit der Idee, wir brauchen Räume, in denen über Freiheit geredet wurde, weil es ein völlig pervertierter Begriff ist inzwischen manchmal. Freiheit ist für manche 200 km auf der Autobahn, für andere nur an sich zu denken. Und ich will jede 2 Wochen mit jemandem reden über seinen Freiheitsbegriff. Und es ist fantastisch, denn zurückkommt, dass Menschen merken, erstens, es geht um die innere Freiheit. Also wie frei bin ich überhaupt innerlich? Also bevor ich alles draußen organisiere, muss ich erstmal schauen, wie viel Freiheit habe ich. Sie merken durch meine Art, mit meinen Gästen zu streiten, neugierig zu sein, dass man verbindlich bleiben kann, dass der Streit ein gemeinsamer Erkenntnisweg ist, dass Demokratie, ich hatte auch Michelle Friedmann einmal im Podcast, sein Podcast, wo nachher ganz viele schrieben, ich habe den Mann plötzlich wieder ganz anders erlebt und es hat mir einen neuen Zugang zu ihm verschafft. Und das ist, glaube ich, was ich mir wünsche, dass wir wieder unvoreingenommener auf die Suche nacheinander können.
Jetzt sind Sie mit sanfter Radikalität mit Ihrem Buch unterwegs. Da kommt ja auch ganz viel zurück von Menschen, könnte ich mir vorstellen. Gibt es da so einen Tenor? Was machen Sie da gerade aus?
Das wahnsinnig Berührende für mich ist, dass viele skeptisch waren, der Verlag, viele, dass ob ich mit einem positiven, lösungsorientierten Ansatz Menschen in eine Halle bringen kann, ob sie zu Lesungen kommen, ob das Thema Öffentlichkeit kriegt. Und wir sind wirklich nur vor ausverkauften Sälen fast gesessen. Die Menschen waren danach berührt. Manche beim Signieren haben fast geweint und sagten, können Sie mir bitte den Begriff Lösungslust neben Ihren Namen schreiben, weil das ist ein Begriff, den nehme ich mit. Diese sinnliche Freude an Lösungen. Und bei manchen kommen Tränen, weil sie sagen, ich habe gar nicht mehr dran geglaubt und es gab 1, 2 Dinge, die wollte ich machen. Sie haben wieder in mir den Glauben geweckt, dass sie sich gerade auch in diesen Zeiten lohnt zu machen.
Höre ich denn da eine indirekte Kritik an einer medialen Welt heraus, dass es erstmal um diesen Streit geht und den größer zu machen, weil er vielleicht auch Klickzahlen bringt? Also alleine dann vielleicht um einen Titel zu streiten, etwas mit Sanftheit anzubringen, wenn Sie sagen, da war nicht so der Glaube, dass Lösungsansätze interessieren.
Ja, Sie haben die Kritik so schön formuliert. Ich will jetzt vielleicht dir das formulieren, was natürlich sehe ich das Defizit, wenn man so sagen will. Ich sehe, was wir manchmal nicht können. Wir denken, die Leute klicken nur, wenn es eine Katastrophe ist. Klar, das ist was wir gelernt haben. Aber ich erlebe das Gegenteil. Viele sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich kann nicht mehr. Ich will mich mit nichts mehr beschäftigen, weil ich habe ein Gefühl von Ohnmacht. Und mit sanfter Radikalität ist das das Gegenteil. Die Menschen sitzen da und kommen danach raus und sagen, ich habe einen Tatendrang. Ich habe die Kraft wieder. Und dass wir verdrängen, dass jeder von uns will eigentlich aus diesem Leben das Beste machen. Dass wir diese Impulse stärken müssen. Dass uns auch nichts bringt, wenn wir wissen, wie elend es in der Welt ist, wenn wir nichts mehr machen. Und ich plädiere wirklich für eine Verengung des Blickes ein Stück weit und zu sagen, die ganze Welt findet auch hier bei uns in der Stadt statt. In Stuttgart ist die ganze Welt. Was können wir jetzt akut in uns finden und tun, dass sanft radikal unser Zusammenleben vielleicht nur 3 Millimeter zum Besseren bringt, aber etwas verändert, sodass wir alle sagen, wir arbeiten gemeinsam an unserem Land, an unserer Gesellschaft. Wir befreien uns von diesen Zerstörungsdiskursen, die gerade überall zu hören sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.